herzlich willkommen zum Podcast von Verstehe Dein Hund. Dein Podcast für mehr Miteinander. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Schön, dass du da bist. Miteinander bedeutet auch zu helfen. Und wie eine solche Hilfe im Kontext Hund aussehen kann, darüber spreche ich in dieser Folge mit Christina. Sie ist nicht nur selbst Hundehalterin, sondern setzt sich schon einige Jahre ehrenamtlich für den Tierschutz auf Kreta ein. Begonnen hat sie mit ihrer Unterstützung als Pflegestelle und hat dann nach und nach weitere verschiedene wichtige Aufgaben für den Verein übernommen. Auch ihre eigene Hündin Poppy hat so den Weg zu ihr gefunden. Mittlerweile war Christina schon für einige Hunde das Sprungbrett in ein neues Leben und auch schon des Öfteren vor Ort auf Kreta. Im folgenden Gespräch gibt sie uns Einblicke in die Situation für die Hunde vor Ort und wir sprechen darüber, was es bedeutet, Pflegestelle zu sein und was verantwortungsvollen und seriösen Tierschutz ausmacht. Also mach es dir am besten noch einmal gemütlich, versorg dich mit dem, was du brauchst und folge unserem Gespräch. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo Christina.
Hallo schön, Ina.
Schön, dass du da bist. Ja, ich kenne dich. Ich habe dich eingeladen. Unsere Zuhörer kennen dich noch nicht. Magst du dich einmal vorstellen und sagen, wer du bist, was du so machst und
Gerne. Genau, ich bin die Christina, wie du schon gesagt hattest. Ja, 32 Jahre alt, wohne mit meinem Freund und unserer Hündin in Leichling. Genau, bin im Marketing tätig.
Wenn ich das ergänzen darf, dann bist du ja auch ehrenamtlich, kann man das so sagen?
Genau.
Im Tierschutz tätig.
Genau.
Und du hast dir da den griechischen Tierschutz ausgesucht.
Mhm.
Vielleicht magst du mal erzählen, wie du dazu gekommen bist und wieso es vielleicht der griechische Tierschutz geworden ist.
Sehr gerne. Das war tatsächlich eher ein Zufall, dass ich zu diesem Tierschutzverein und generell in den Tierschutz gekommen bin. Ich habe damals meine Masterarbeit geschrieben und dachte, habe ja ein bisschen Zeit, bin flexibel. Habe schon immer eine große Liebe für Hunde gehabt und wollte gerne irgendwas mit Hunden machen. War da mir noch gar nicht so sicher, ob Gassi-Service, irgendwie private Betreuung oder was man da auch alles so machen kann. Und bin dann zufällig auf einen Aufruf gestoßen, wo ein Tierschutzverein nach Pflegestellen gesucht hat. Und dann habe ich gedacht, weil ich ja wie gesagt zeitlich flexibel bin, melde ich mich doch mal und schau mal, was draus wird. Und ja, so kam das Ganze so ein bisschen ins Laufen. Ich bin dann in Kontakt getreten mit dem Verein. Der Verein, wie du schon sagtest, setzt sich hauptsächlich für Hunde in Griechenland, also speziell auf Kreta und auch in Ungarn ein. Und bin ich dann durch so einen kleinen Bewerbungsprozess gekommen. Es wurde geprüft, ob ich geeignet bin, einen Hund auf Zeit aufzunehmen. Und so kam es dann, dass ich 2 Wochen später meinen ersten Pflegehund vom Flughafen abgeholt habe.
Oh, 2 Wochen geht dann ja auch schon relativ schnell.
Genau, ne? Genau. Man soll ja zeitlich flexibel sein, wurde mir gesagt.
Das muss man dann wohl, genau. Die nutzen dann wahrscheinlich auch jede Gelegenheit. Ne?
Genau.
Wann war das? Also wie lange ist das ungefähr jetzt in Jahren her?
Das war 2019, also ist jetzt knapp 6 Jahre her.
Ah ja, okay. Und seitdem bist du da
genau,
so aufgesaugt worden.
Genau, so bin ich da irgendwie reingerutscht und bin dann auch irgendwie nie wieder gegangen. Ja,
ja cool. Das klingt spannend. Also du musstest tatsächlich durch so einen richtigen Bewerbungsprozess durch. Also dich erstmal irgendwie vorstellen, Fragen beantworten, Formular ausfüllen und dich auch persönlich vorstellen. Oder wie kann man sich diesen Bewerbungsprozess vorstellen?
Genau, es gab mehrere Telefonate. Die kann man sich tatsächlich wie eine Art Bewerbungsgespräch vorstellen. Es wurden dann eben spezifische Fragen gestellt. wie meine Lebenssituation ist, wie mein Umfeld ist, meine berufliche Situation, dementsprechend wie meine zeitliche Flexibilität ist. Da man ja natürlich auch nie weiß, wie lange die Hunde bleiben. Und wenn ich jetzt 2 Wochen später einen neuen Job angefangen hätte, wo ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, den Hund zu betreuen, wäre das natürlich schon nicht möglich gewesen. Genau, dann habe ich einmal auch meine Wohnung gezeigt und das städtische Umfeld, sage ich jetzt mal. Genau, und dann wurde eben vom Verein entschieden, dass ich geeignet bin. Und dann wurden noch so ein paar Regularien geklärt, auch bezüglich Versicherungen etc. Und dann habe ich dafür dann die Zusage bekommen.
Mhm, ja, cool. Und da ging es dann aber erstmal wirklich nur um reine Pflegestelle.
Genau.
Ja, okay. Und hattest du da Einfluss, welcher Hund dann da zu dir kam? Oder wurde dir das so zugeteilt? Konntest du dir da was aussuchen?
Ich habe Vorschläge bekommen, also mir wurden dann Fotos von Hunden geschickt, die auf Pflegestellen reisen könnten. Natürlich auch angepasst an meine Wohnsituation. Ich habe damals noch in einer relativ kleinen Wohnung gewohnt. Da sollte jetzt kein 50 Kilo was auch immer Mixhund rein. Aber dann wurde eben immer gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, diesen Hund in Pflege zu nehmen. Und wenn ich da meine Zustimmung gegeben habe, dann wurde das eben so in die Wege geleitet.
Mhm, cool. Ja, und dann 2 Wochen geht dann auch relativ schnell. War das dann schon damals deine Hündin jetzt oder war das erstmal irgendein Hund?
Das war erstmal irgendein Hund, der dann auch tatsächlich nur 2 Wochen bei mir war und dann hat er auch schon sein Zuhause gefunden und ist schon wieder ausgezogen.
Ja, das kann dann auch relativ schnell gehen.
Genau.
Ne? Ja, sehr interessant. Das heißt, erstmal einfach nur Zeit gehabt und wollte sich irgendwie engagieren und dann war es mehr oder weniger Zufall, dass es dann eben auch der Tierschutzverein in Kreta geworden oder für Kreta geworden ist.
Genau.
Und wie hat sich das weiterentwickelt? Weil, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann übernimmst du mittlerweile auch schon ein paar mehr Aufgaben in diesem Verein, als nur Pflegestelle zu sein.
Genau. Ich war dann 2 Jahre lang Pflegestelle für eine Handvoll Hunde, könnte man sagen. Und dann kam Corona, sprich es konnten erstmal keine Hunde mehr ausreisen. War ja eh eine Situation, wo niemand wusste, wie es weitergeht und wann es weitergeht. Und dann habe ich mich an unseren Vereinsvorstand gewendet und habe gefragt, ob es im Verein vielleicht noch andere Aufgaben gibt, die gerade niemand übernehmen kann, dass ich mich eben gerne zur Verfügung stelle, auch weitere Aufgaben zu übernehmen, bis dann eben wieder Pflegehunde kommen könnten.
Mhm, ja, und das sind ja dann schon irgendwie 6 Jahre Erfahrung, die du dann da irgendwie schon gesammelt hast. Wie viele Pflegehunde hast du in der Zwischenzeit dann schon betreut?
Das ist auch eine gute Frage.
Zähl gerne einmal nach. Ist ja schon eine recht längere Zeit.
Vielleicht vertue ich mich jetzt um 1 bis 2, aber es müssten so um die 10 gewesen sein. Genau, es gab dann eine recht lange Pause, weil dann ein Hund eben geblieben ist.
Ja, okay.
Und seitdem mache ich das dann nur noch so, wie es für uns gerade auch gut passt.
Okay, das heißt, du warst dann ungefähr 1 von 10 Mal auch Pflegestellenversagerin?
Könnte man so sagen, ja.
Ja, hattest du deinen Hund denn vorher schon im Auge gefasst oder ist er tatsächlich auf Pflegestelle gekommen und dann verliebt und geblieben?
Ich hatte sie vorher schon ins Auge gefasst. Das war tatsächlich meine erste Vermittlung, die ich so im engeren Team mitgemacht habe, wo ich mir vorher gesagt habe, du verliebst dich jetzt noch nicht.
Ja, das klappt
meistens. Da kommen noch so viele Hunde und das war tatsächlich auch gerade erst der Moment, wo ich einen neuen Job hatte, in eine neue Wohnung gezogen bin, wo quasi so alle Rahmenbedingungen gepasst haben, die ich mir vorher gesteckt hatte, bevor ein Hund einziehen darf. Es gab natürlich vorher auch schon Pflegehunde, wo mein Herz sehr gebrochen war, als die ausgezogen sind. aber da muss man einfach auch mit Verstand handeln und darf sich nicht nur auf sein Herzchen verlassen. Und genau, ich hatte sie schon von den Bildern her gesehen, wo ich dachte, die sieht aber süß aus. Wusste natürlich auch, ich kenne den Hund nicht. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, ob sie zu mir passt. Trotzdem hat es mich dann nicht losgelassen und ich habe ein bisschen dafür kämpfen müssen, dass sie dann auch zu mir kommt.
Ah, okay, ja.
Weil sie natürlich auch noch weitere Interessenten hatte und ich mir ja erstmal gar nicht so sicher war, ob ich jetzt überhaupt schon einen Hund für immer bei mir aufnehmen möchte. Und so kam es dann, dass sie zu mir gekommen ist, immer noch mit der Option, dass sie dann weitervermittelt oder von Deutschland aus ihr Zuhause suchen kann. Aber als ich sie dann als erste Mal in den aus den Transporter genommen habe, in den Arm, war eigentlich klar, dass sie nicht mehr gehen wird.
Schön. Ja. Ja, und dann ist ja auch die Möglichkeit, Pflegestelle zu sein, ja auch eine total schöne Möglichkeit, so einen Hund ja auch recht intensiv dann kennenzulernen und dann eben wirklich auch zu entscheiden, passt das oder passt das nicht, dass man sich ja wirklich gemeinsam in seinem Alltag und in mit allen Rahmenbedingungen ja auch dann wirklich kennenlernen kann. Ne? Das, finde ich, ist immer eine sehr gute Möglichkeit, wenn man da das sich so ein bisschen offen halten kann. Bei mir war es ja auch ähnlich, bei meinem Schmidt, der kam ja auch als Pflegestelle und ist dann geblieben. Genau, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja, und das heißt, dann hast du dir aber schon ein bisschen Zeit genommen und erstmal dich um neue Teammitglied sozusagen gekümmert, bevor du dann wieder als Pflegestelle bereitstandest, ne?
Genau. Ich glaube, es waren tatsächlich gute 2 Jahre, die wir uns Zeit genommen haben, dadurch, dass wir auch etwas länger gebraucht haben, um wirklich als Team zusammenzuwachsen. Und da wollte ich auch auf Nummer sicher gehen, dass wir beide bereit sind, so einen Gast auf Zeit aufzunehmen, ohne dass irgendjemand von uns überfordert ist.
Ja, das kann ich auch total gut verstehen. Und und was du eben auch sagtest, genau, dass es dann immer natürlich auch schwer ist, so einen Hund wieder gehen zu lassen, ist ja auch so ein Punkt, weil man muss sich ja schon auch im Klaren sein, dass man dann ja gerade in der ersten Zeit auch durch so eine total intensive Zeit mit dem Hund ja geht. Ne? Also die kommen ja jetzt nicht jeder, aber ja schon ziemlich viele, recht verängstigt und ja so komplett in so ein ganz, ganz neues Leben. Ja, und dann ist das schon, ja, macht man da ja schon in sehr kurzer Zeit eine sehr krasse Entwicklung auch mit dem Hund durch, was natürlich total zusammenschweißt, ist ja klar, ne?
Auf jeden Fall. Und man kümmert sich ja auch um den Hund wie seinen eigenen. Ja. Also das ist ja nicht, dass ich einen Pflegehund anders behandle als meinen eigenen Hund, sondern sobald der Hund bei uns einzieht, ist es der Zweithund.
Ja.
Da werden keine Unterschiede gemacht und so ist es dann natürlich auch schmerzhaft, wenn der wieder auszieht, auch wenn man sich natürlich schnell, also so schnell, wie man sich an den neuen Hund gewöhnt, so schnell tatsächlich gewöhnt man sich dann auch wieder dran, wenn er ausgezogen ist und natürlich, wenn man weiß, dass er in ein schönes neues Zuhause ziehen durfte.
Ja, auf jeden Fall. Und dann ja auch in dem Moment ja auch wieder Platz für den Nächsten ja auch in einer gewissen Weise macht, ne? Und das ist ja auch schon in einer gewissen Weise immer auch eine Chance, die man den Hunden dann da ja auch bietet. Aus mehreren Aspekten ist es für den Hund so im ersten Moment, denke ich, auch gar nicht so verkehrt, auf eine Stelle zu kommen, ja, die dann nicht ganz so unerfahren ist vielleicht auch, ne? Weil das ist, glaube ich, schon so eine große Aufgabe, so einen Hund erstmal auch aufzufangen, auch auf ja unterschiedlichen Ebenen, der halt ja wirklich einfach in ein komplett neues Leben geworfen wird. Also der hat sich das ja jetzt auch nicht unbedingt ausgesucht und der weiß ja auch noch nicht, was sich vielleicht alles zum Guten wendet. Und der hat ja nicht den Vergleich im Kopf, den haben ja nur wir Menschen. Ne?
Genau, man darf da nicht vergessen, die Hunde kennen es teilweise gar nicht, im Haus zu leben, mit Menschen zu leben, in der Stadt zu leben, werden aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen, aus dem gewohnten Rudel, eventuell von der Mama weg oder von den Wurfgeschwistern und sind natürlich erstmal völligst überfordert in der neuen Situation. Natürlich gibt es Hunde, die das schneller und besser wegstecken, aber es gibt natürlich auch Hunde, die da mehr Zeit brauchen, um anzukommen und das alles so anzunehmen, wie es jetzt neu ist, um das dann auch genießen zu können. Aber auch da versucht der Verein natürlich in Anführungsstrichen passende Hunde in passende Pflegestellen zu setzen. Also da wird jetzt keine neue Pflegestelle einen Angsthund oder einen traumatisierten Hund bekommen. Da wird dann oft mit aufgeschlossenen Welpen oder aufgeschlossenen Junghunden zum Beispiel gearbeitet. Und genau, dass das eben so dann auch passt.
Ja, so kann man sich dann so ein bisschen ranarbeiten und so ein bisschen Erfahrung sammeln. Ne? Mhm. Ja, das ist auch immer ein ganz wichtiger Aspekt, dass der Verein dann auch genau guckt, ne, was habe ich hier für einen Hund und was habe ich da für Leute. Ne? Das ist eine wichtige Vereinsarbeit, denke ich. Ne? Genau, und da muss man ja auch denken, also die Hunde sind ja, also die kennen erstens ja wahrscheinlich gar keinen drin. Ne? Oder also vielleicht, man weiß es ja ganz oft auch nicht, aber viele, korrigier mich, kommen ja dann schon von der Straße oder haben vielleicht bisher nur im Tierheim gelebt, haben Menschen vielleicht auch als gar nichts Positives bisher kennengelernt, haben sich bisher in ihrem Leben vielleicht wirklich nur an anderen Hunden orientiert, dass es dann auch andere Hunde waren, die ihnen Sicherheit gegeben haben, die ihre Gruppe gebildet haben. Und der Mensch eventuell war vielleicht sogar eher was Schlechtes oder Negatives. Und dann alleine das, ne, dass sich das dann verändert, erstmal von draußen dann drinnen zu sein. Und drinnen ist ja auch immer so eine schwierige Geschichte, weil du bist dann ja auch umschlossen. Also du hast keine Fluchtmöglichkeiten oder nur sehr geringe. Das ist häufig ja auch ein Stressfaktor. Und dann bist du plötzlich von jetzt auf gleich als Hund mit dem Menschen zusammen und der soll praktisch dein Orientierungsmittelpunkt, Lebensmittelpunkt sein. Das erfordert ja ein riesengroßes Umdenken. Ja, wie ist deine Erfahrung da? Also wie sind die Hunde, wenn die auf so einer Pflegestelle ankommen oder wie waren die Hunde, die bei dir angekommen sind? Wie würdest du so die ersten Tage zumindest beschreiben?
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich von Hund zu Hund. Also die Hunde, die bei uns zu Gast waren, das waren Hunde von Welpe, der mit der Flasche aufgezogen wurde, super fokussiert auf den Menschen war, am liebsten nur auf meinem Schoß gesessen hätte und immer meine Nähe gesucht hat. Draußen super umweltresistent und einfach easygoing war natürlich, war es immer noch ein Welpe, man musste die Stubenreinheit üben und so weiter und so fort, aber super unkompliziert bis hin zum absoluten Angsthund, der sich auch vor Ort nicht hat anfassen lassen, wo wir die ersten Tage natürlich dann auch mit einer mit einer Hausleine zur Sicherheit zu Hause gearbeitet haben und wo man sich dann wirklich Schritt für Schritt rantasten muss und wo man natürlich auch den Hund erstmal kennenlernen muss. Ich kann natürlich einen Hund, den ich nicht kenne und erstmal auch nicht weiß einzuschätzen, nicht sofort kuscheln oder irgendwas Großartiges von ihm verlangen. Ich muss so wirklich Schritt für Schritt schauen, was schafft der Hund gerade schon, was überfordert ihn nicht und dass wir in so einen Moment kommen, wo der Hund eben auch aufnehmen kann. Wenn der Hund super gestresst ist und dicht macht, weil er nur noch in seinem Tunnel sitzt und überhaupt nicht weiß, wo oben und unten ist, dann braucht man mit dem Hund auch nicht arbeiten und das braucht eben Zeit und da sind die ersten Tage ganz entscheidend, dass man eben die Hunde zwar fördert, aber nicht überfordert und das ist aber wie gesagt von Hund zu Hund sehr unterschiedlich.
Und erfordert natürlich auch ein gewisses Fingerspitzengefühl. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja, und ja, schon so eine gewisse Feinfühligkeit auch, ne, um das eben ja auch zu erkennen. Das heißt aber auch, dass man sich das ja dann nicht so vorstellen darf, der Hund kommt an und morgen gehen wir dann erstmal eine fröhliche Runde durch den Wald spazieren, weil Hunde ja so gerne spazieren, sondern es kann durchaus sein, dass so ein Hund das dann auch überhaupt gar nicht leisten kann, überhaupt einen Spaziergang zu bestreiten.
Genau. Also meine Hündin hat sich zum Beispiel die ersten, ich glaube, 3 oder 4 Tage nicht gelöst, weil sie so überfordert mit der neuen Situation war. Also nicht gelöst heißt weder draußen noch drin. Es gibt natürlich auch Hunde, die sich dann erstmal nur drinnen lösen können. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass der Hund nicht stubenrein ist oder die Anleitung zum Stubenreinsein nicht annehmen möchte, sondern weil er es draußen einfach nicht leisten kann. Und da ist eben dann, so wie ich es eben schon gesagt habe, ganz wichtig, dass man eben auf die Bedürfnisse des einzelnen Hundes, des einzelnen Charakters eingeht und die ersten Spaziergänge dann vielleicht auch nur zur nächstgelegenen Wiese ums Haus sind, wo der Hund merkt, ah, okay, hier bin ich für einen Moment sicher. Hier bleiben wir immer ein paar Minuten und hier kann ich mich dann lösen und dann geht es auch direkt wieder rein, um eben da gar nichts Negatives mit verknüpfen zu lassen und den Hund nicht zu überfordern.
Ja, da sprichst du auch wirklich eine total wichtige Sache an, die ich auch schon ganz oft erlebt habe. Also ich habe ja selber schon auch einige Pflegehunde bei mir gehabt, habe aber genauso gut ja auch schon jede Menge Menschen jetzt betreut, die dann auch eben Hunde aus dem Auslandstierschutz aufgenommen haben. Und das ist tatsächlich gar nicht so selten, ne? Also dieser Punkt, dass die Hunde erstmal so einen starken Stress auch haben durch die ganze Umstellung oder eben auch dann im Außen vor allen Dingen, dass sie sich gar nicht lösen können, das ist den Menschen auch oft gar nicht klar, wie krass Angst oder Stress auch das komplette System des Hundes wirklich blockiert und wie wenig die allererste Zeit auch mit Erziehung oder irgendwie Lernen zu tun hat. Muss man in ganz vielen Punkten so dieses klassische Bild, was wir hier in Deutschland von einem Hund haben, echt so ein bisschen anpassen, ne? Und vor allen Dingen auch die Erwartungen, ja, an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr stark zurückschrauben. Genau, du warst ja zwischenzeitlich aber auch einige Male in Griechenland und hast dann ja auch das Leben praktisch der Hunde kennengelernt, wie es denn auch so ist, bevor sie hinkommen. Und das gibt dir sicherlich auch nochmal so ein ganz anderes Verständnis, auf die Sache zu blicken.
Ja, genau. Ich versuche natürlich regelmäßig nach Kreta zu reisen, um ja vor Ort die Hunde kennenzulernen, um vor Ort zu unterstützen, Fotos zu machen und auch einfach die Partnerschaft mit den Kollegen auf Kreta zu pflegen. Und da muss man natürlich sagen, dass zwischen dem Engagement der Tierschützer vor Ort und den Strukturen im Land zum Thema Tierhaltung und Tierschutz eine Riesenlücke besteht.
Ja.
Dass das Verständnis gegenüber Tieren ist dort ganz anders. Mhm. Es entwickelt sich ganz langsam, aber was wir hier bei uns in Deutschland teilweise für absolut absurd halten würden, ist da Normalität. Bedeutet, Hunde werden teilweise als Nutztiere gehalten, als Tiere, die sich angeschafft werden, um zum Beispiel an der Kette oder in einem eingezäunten Bereich vorm Haus zu leben, um das Grundstück zu bewachen. Teilweise ist das Grundstück gar nicht bewohnt. Das heißt, die Hunde sind dort komplett auf sich allein gestellt, können froh sein, wenn sie frisches Wasser zwischendurch und genügend Futter haben, aber leben dort in absoluter Isolation und ja, natürlich kein artgerechtes Hundeleben. Das ist das eine. Dann gibt's natürlich auch die Jäger zum Beispiel, die Tiere auch als eine Art Nutztiere eben zur Jagd halten. Da werden die Hunde natürlich, ja, die können ihrem Jagdtrieb nachgehen, aber alles andere ist nicht artgerecht und so wie ein Hund gehalten werden sollen. Und naja, wenn die Hunde nicht das leisten, was von ihnen verlangt wird, sprich, wenn sie nicht gut in der Jagd sind oder wenn sie nicht böse genug sind, um das Grundstück zu bewachen, und nein, da hilft auch nicht, die Ohren abzuschneiden, damit der Hund gefährlicher aussieht, dann wird er halt aussortiert. Und das ist dann nicht, ich bringe meinen Hund ins Tierheim und gucke, dass er dort ein einigermaßen gutes Leben führen kann. Ein paar Hunde haben das Glück, in ein Tierheim zu kommen, aber die meisten Hunde werden eben auf der Straße entsorgt oder sogar getötet, damit sie eben einfach keine Arbeit und kein Geld mehr verursachen. Und ja, das ist natürlich, wenn man vor Ort ist, auch immer schwierig zu sehen. Ich muss sagen, wenn man jetzt ein paar Jahre das mitgemacht hat, dann man stumpft nicht ab, das auf keinen Fall, aber man versucht es irgendwie emotional zu ertragen und vieles ist dann tatsächlich auch nichts Neues mehr, wenn man irgendwo wieder einen Hund an der Kette oder einen Hund in einem kleinen abgesperrten Zwinger sieht, aber das ist dort halt einfach Realität und da muss einfach ein Umdenken bei den Menschen und bei den kommenden Generationen stattfinden, sonst wird sich da auch leider nicht großartig was ändern und da können so viele Hunde vermittelt werden, das ist immer nur der Tropfen auf den heißen Stein. Viel wichtiger ist eigentlich, was dahinter steckt, nämlich nachhaltigen Tierschutz zu betreiben, die Leute vor Ort aufzuklären, Kastrationsprogramme zu übernehmen und zu führen und ja, einfach das Leid vor Ort ein bisschen zu minimieren.
Ja, da sprichst du, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Kernthema an, was ja grundsätzlich diese ganze Thematik des Auslandstierschutzes angeht. Das Thema so ein Stück weit der Nachhaltigkeit. Und da ist es ja dann auch wirklich wichtig, also genau wie du es beschreibst, ne, man sieht da natürlich von den Menschen den Umgang mit den Hunden vor Ort und ja, aus unserer deutschen Perspektive, sage ich mal, denken wir dann so, um Gottes Willen, was sind das für Unmenschen? Auf der anderen Seite sind die eben auch so sozialisiert, die sind genau mit diesen Sachen so aufgewachsen, die haben nichts anderes kennengelernt, also das ist so deren Realität und deren, ja, deren Wahrheit und die denken wahrscheinlich, was machen die da alles für einen Zirkus mit ihren Hunden oder wie auch immer. Und ich glaube oder ich bin der festen Überzeugung, dass es eben halt ja keine Lösung sein kann, wenn man jetzt diese Leute dafür verurteilt und eben nicht mit denen ins Gespräch geht, ne? Sondern es geht ja dann nur darum, dass man irgendwie dafür in irgendeiner Weise ein Verständnis entwickelt, um dann auch mit diesen Menschen vor Ort eben in ein Miteinander zu kommen, um da ja dann so ein Umdenken auch anstoßen zu können. Und ja, deswegen finde ich das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, auch die Sache mit den Kastrationen. Deutschland selbst ist ja auch so komplett überfüllt von Hunden mittlerweile. Da passiert ja ganz, ganz viel Import in einer gewissen Weise. Die Tierschutzvereine, gerade die Auslandstierschutzvereine, sind ja wirklich in den letzten Jahren aus dem Boden geschossen wie Pilze. Also es ist ja unfassbar, was für eine Riesenmenge an verschiedenen Vereinen es mittlerweile gibt und in welchen Massen, muss man ja auch wirklich sagen, Hunde mittlerweile nach Deutschland importiert werden. Und auch hier wächst die Not ja zunehmend, weil im Grunde genommen auch Deutschland schon von Hunden überquillt. Was macht denn für dich, und vielleicht hast du es damit auch schon beantwortet, aber was macht denn für dich seriösen Tierschutz aus? Weil es gibt ja auch jede Menge schwarze Schafe unter den Vereinen.
Genau. Also, wie ich eben schon kurz erwähnt hatte, dass vor allem nachhaltiger Tierschutz betrieben wird. Also dass es eben zum Beispiel ein Verein ist, der nicht nur Hunde vermittelt, sondern wo man erkennen kann, dass eben auch vor Ort gearbeitet wird mit Kastrationsprogrammen, mit der Aufklärung vor Ort und natürlich auch die finanzielle Unterstützung, weil die gibt es dort nicht. Mhm. Dann sollte man natürlich immer schauen, okay, wird verantwortungsvoll vermittelt und nicht irgendwelche Hunde verramscht und einfach nur auf Masse vermittelt. Es gibt viele Leute, die sich beschweren, dass wir sehr strenge, ich sag mal, Auflagen oder Voraussetzungen an zukünftige Adoptanten haben. Aber das ist einfach genau aus dem Grund, weil wir Hunde in verantwortungsvolle Hände vermitteln wollen. Und wir möchten natürlich auch keine Hunde haben, die nach 2 Wochen zurückkommen, weil einfach der falsche Hund irgendwohin vermittelt wurde. Das kann natürlich immer passieren und es kann auch nach 10 Jahren sein, dass sich so die Lebensumstände eines Menschen verändern, dass er eben für den Hund einfach nicht mehr da sein kann. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, an dem man einen seriösen Tierschutzverein erkennen kann, wenn er die Hunde zurücknimmt. Also wenn der Verein sich auch zum Beispiel nach 10 Jahren immer noch verantwortlich für den Hund fühlt und genau, sich dem annimmt und eben versucht, eine neue Lösung zu finden, ein neues Zuhause und entsprechend ja weiter vermittelt. Dann ist natürlich wichtig, dass Transparenz herrscht. Es sollte kein Hund mit irgendwelchen gesundheitlichen Problemen oder Verhaltensauffälligkeiten vermittelt werden, die vorher nicht besprochen wurden, wo eben ein Adoptant weiß, okay, der Hund bringt die und die Baustellen mit. Genau, es sollte eben nicht schön geredet werden. Genau, das beinhaltet natürlich auch Nachkontrollen, auch eine Begleitung nach der Adoption. Also ein Verein, der einen Hund vermittelt und danach wie von der Bildschirmfläche verschwunden scheint, ist auch kein seriöser Tierschutzverein. Genau, es sollte einfach ein weiterer Kontakt mit dem Verein herrschen, dass man sich eben auch ja gut aufgehoben fühlt und vielleicht auch mit anfänglichen Problemen oder wenn man sich vielleicht nicht sicher ist, dass man sich an den Verein wenden kann und da vielleicht auch die ein oder andere Lösung findet.
Mhm.
Genau. Außerdem gibt's oder sieht man auch oft, vor allem seitdem das ganze Thema so auf Social Media vertreten ist, diese Art Mitleidstourismus. Da werden, und das ist ja leider auch ein sehr großes Problem, dass teilweise Hunde oder Tiere ja verletzt werden, nur um ein herzzerreißendes Video zu bekommen und damit zum Beispiel Spenden zu sammeln. Also auch wenn man sowas sieht, natürlich ist das schrecklich, aber man sollte immer versuchen, die Hintergrundstrukturen zu ja erkennen und zu verstehen, damit da auch ja nichts getrieben wird, was man eigentlich gar nicht unterstützen möchte.
Mm, ja, das ist auch so ein genau wichtiges und ja brachiales Thema. Ich glaube, das wissen auch die allerwenigsten, dass das mittlerweile solche Formen angenommen hat und da mit der ja starken Emotionalität, die das Thema ja einfach hat, wirklich den Menschen das Geld aus der Tasche gezogen wird. Das kann man ja nicht anders sagen. Und Tierleid ja dann auch wirklich fördert und dass man dann mit seinen Spenden eben ja genau das Gegenteil bewirkt, eben ja nichts Gutes, sondern eigentlich dafür sorgt, dass noch mehr Tierleid entsteht. Ne? Das hast du ja sowohl bei, ja, bei Vereinen, die vielleicht im Hintergrund vielleicht sogar weitere Hunde produzieren, dass dann halt irgendwelche im Ausland sitzenden riesengroßen Zuchtstätten, wo wirklich es nur um Hundeproduktion geht, wo es den Hunden unfassbar schlecht geht. Also die werden da ja wirklich unter ja unfassbar krassen, heftigen Bedingungen dann da irgendwie vermehrt, um dann einfach nur neue Welpen zu produzieren. Ja, das ist ja dann dieser riesengroße illegale Welpenhandel, der ja zum Teil sich ja auch den Tierschutz und Auslandstierschutz anzieht, um dann Menschen eben da ja in einer gewissen Weise auch wirklich zu täuschen. Abgesehen davon gibt es dann ja auch wirklich noch dann die Vereine, die einfach nur ja vermitteln und ja mit der Haltung so ein Stück weit da stehen, hier, wir haben jede Menge unbeschriebene Blätter und Rohdiamanten und ich weiß nicht, was man da alles so für Formulierungen liest, wo dann überhaupt gar nicht genau geguckt wird, was ist das überhaupt für ein Hund, was habe ich da für einen Menschen, was habe ich vielleicht auch für Voraussetzungen, das sind dann wahrscheinlich die Leute, von denen du eben auch kurz gesprochen hast, und was wirklich ja ein Problem auch ist, die dann sich bei euch zwar beschweren, dass ihr zu streng seid, weil vielleicht von euch nichts kriegen, aber die gehen dann halt zu so einem Verein und irgendwo kriegt man heutzutage einen Hund her. Also ich meine, das ist ja fast einfacher, als sich ein Auto zu kaufen, keine Ahnung. Ne? Ja, für ein Auto braucht man wenigstens noch einen Führerschein. genau, also deswegen, ja, echt gute, wichtige Punkte hast du da angesprochen, weil das ist, glaube ich, also man sollte sich das auch selbst da nicht zu einfach machen. Ne? Also sowohl nicht zu schnell irgendwie Geld spenden und auch nicht zu schnell und zu einfach irgendwo einen Hund adoptieren. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil es geht ja immer auf der einen Seite immer um so ein Einzelschicksal und auf der anderen Seite aber halt ja um diese riesengroße Maschinerie, die da eventuell hintersteckt. Und ja, dass man den einen zwar rettet und aber auf der anderen Seite vielleicht dann ja, dass das große Ganze trotzdem unterstützt. Ne? Und das ist echt auch, finde ich, ein ganz schwieriger Konflikt, der dann da je nachdem ja, in dem man dann da auch stecken kann, ne? Weil ich kenne auch so ein paar Geschichten, auch zum Teil aus meinem näheren Umfeld, wo, ja, wenn du den Hund, dem Hund dann mal gegenüber sitzt und dann schon siehst, okay, dem geht es irgendwie gar nicht gut und es ist aber, liegt aber schon fast auf der Hand, dass da jetzt wirklich irgendwie nichts Gutes hintersteckt, dass es dann Nein zu sagen und sich, also diesem Wesen, was dir gegenüber sitzt, wo die Rettung ja praktisch so nah ist, da Nein zu sagen, ist schon echt auch schwierig. Und die Leute sind ja so gerissen, da sind ja ruckzuck, sind ja sämtliche Adressen und Kontakte nicht mehr verfügbar. Und ja, also da muss man wirklich höllisch aufpassen. Ja, und da hast du da, glaube ich, gerade schon ein paar wichtige Punkte genannt. Auch dieser Aspekt, dass ja da der Verein auch immer noch für Fragen zur Verfügung steht, ne? Dass das ja auch wirklich so eine Art Betreuung für die erste Zeit ist und diese Verantwortung eben auch. Und dazu gehört dann ja auch wahrscheinlich eine Nachkontrolle, den nehme ich an, ne? Dass, wenn der Hund eingezogen ist, kommt nochmal jemand vorbei und oder fragt nochmal nach, dass da auch so ein bisschen sowas Aktives dann von Seiten des Vereins kommt.
Genau, das kommt dann immer so ein bisschen drauf an, wie so eine Nachkontrolle aussieht, aber grundsätzlich versuchen wir eigentlich alle immer mit den Adoptanten, die wir betreuen, auch in Kontakt zu bleiben. Sei es, dass man zum Beispiel 6 Monate, nachdem der Hund angekommen ist, einmal nachfragt, ob schon der Bluttest gemacht wurde, um zum Beispiel auf Mittelmeerkrankheiten zu testen, und dass man zwischendurch einfach mal nachfragt, nach dem Update fragt, wie läuft's, hat der Hund sich gut eingelebt, gibt's irgendwelche Probleme, und falls es Probleme gibt, dass wir dann eben auch mit unserer teilweise ja jetzt auch schon jahrelangen Erfahrung dann eben da auch beratend zur Seite stehen können. Also ich habe zum Beispiel eine Pflegehündin auch 2019 gehabt, und mit den Leuten bin ich immer noch im regelmäßigen Austausch, weil das einfach eine super schöne Vermittlung war, mir die Hündin auch sehr, sehr ans Herz gewachsen ist, und dann ist es auch einfach schön, wenn man weiß, wie es dem Hund geht, ja, und wie es so läuft und wie sich alles entwickelt.
Ja, und wenn man da einfach so eng auch dann im Kontakt sein kann, ne? Und genau, man weiß ja nie, wo und an welcher Stelle auch irgendwelche Freundschaften oder Bekanntschaften entstehen. Ja, dass Hunde auch Menschen verbinden können, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Sie sind ja sowohl Türöffner wie auch irgendwie ein Bindeglied.
Definitiv.
Ja, wenn jetzt jemand sich für einen Auslandshund interessiert oder ein Hund speziell vielleicht von eurem Verein, was sollte der jemand mitbringen? Oder vielleicht möchte auch jemand Pflegestelle sein? Sind das erstmal so ähnliche Voraussetzungen? Auf was achtet ihr da so?
Genau, grundsätzlich achten wir natürlich erstmal auf die Lebensumstände. Also jemand, der einen Vollzeitjob hat und auch 40 Stunden die Woche ins Büro muss, wo der Hund zu Hause bleiben muss, tut mir leid, aber das funktioniert nicht. Genau, das ist so das eine. Es sollte ein geregeltes Umfeld oder ein stabiles Umfeld geben. Natürlich ist die Wohnsituation auch nicht ganz unwichtig. Natürlich dann auch für, was für ein Hund soll einziehen. Wenn ich jetzt in einer 30 Quadratmeter Wohnung lebe, dann sollte ich mir da vielleicht keinen Herdenschutzmix reinholen. Aber genau, das sind erstmal so die grundlegenden Sachen, eben wie lebt die Person und wie sieht so der Alltag aus, passt da ein Hund rein. Dann kommt es immer noch drauf an, habe ich einen guten Plan B, wenn ich zum Beispiel alleinstehend bin und ich mal krank bin oder irgendwas kommt, man weiß ja nie, habe ich jemanden, zum Beispiel meine Familie oder Freunde, die sich dann dem Hund annehmen würden, dass man da einfach weiß, okay, da ist auch im Hintergrund ein gutes Netzwerk, was dann auch den Hund auffangen würde, wenn was passieren sollte. Ansonsten ist immer eine angemessene Eingewöhnungszeit wichtig. Also wenn ich jetzt einen Welpen adoptiere und mir eine Woche Urlaub nehme und dann wieder in meinen Beruf zurückkehre, kann funktionieren, muss aber nicht. Also da achten wir natürlich auch drauf, dass eine angemessene Eingewöhnungszeit eingeplant ist, so wie es dann auch für den Alltag passen muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 2-3 Wochen Urlaub habe und danach der Hund 4 Stunden am Tag alleine bleiben muss, dann muss ich mich auch drum kümmern, okay, aber was passiert denn, wenn nach diesen 3 Wochen der Hund eben noch nicht so lange allein bleiben kann? Und dass ich eben um alles Gedanken gemacht wurde. Also oft wird das Thema, ich adoptiere einen Hund oder generell, ich nehme einen Hund auf, ja sehr romantisiert. Und es ist eben nicht nur, dass ich dann einen Hund habe, der mit mir auf dem Sofa kuschelt und ich schön spazieren gehen kann und dann ist alles super und alle freuen sich, sondern da ist halt so viel drumherum und man weiß natürlich auch nie, wie der Hund sich verhält. Vielleicht dauert eben alles länger und dann muss ich mehr Zeit einplanen können und oder halt jemanden als Backup haben, der mich dann unterstützt. Und genau so wird dann eben ja geschaut für jeden Hund dann auch. Manchmal sagen wir auch, nein, Hund XY passt nicht, aber vielleicht wäre ja Hund so und so was und das könnte passen. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass wir die Hunde soweit auch kennen oder zumindest soweit einschätzen können, wie das vor Ort dann auch möglich ist. Das muss man natürlich auch dazu sagen, ein Hund, der im Shelter super aufgeschlossen ist und super im Rudel zusammenleben kann, bedeutet nicht automatisch, dass er das auch ist, wenn er nach Deutschland kommt und sich dann vielleicht doch mit dem Ersthund irgendwie bekriegt. Das weiß man leider nicht. Und genau, dafür sollte man einfach offen sein, dass ein Hund aus dem Tierschutz auch ein Überraschungspaket sein kann. Und ja, dass man da eben die Flexibilität mitbringen muss, sich auf den Hund entsprechend einzustellen. Mhm. Genau, und dann wird eben zum Beispiel sowas wie eine Vorkontrolle gemacht, dass jemand ja, zu dir nach Hause kommt, einmal schaut, okay, wie lebst du? Weil man kann den Leuten natürlich auch nur vor den Kopf gucken und Menschen erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Ja. Und ja, natürlich muss man da viel von sich preisgeben, aber wir wollen ja auch, dass der Hund dann auch für immer bleibt und das eben auch alles passt.
Ja, ja, und jemand, der da auch entsprechend offen ist und es ja auch, also sich da auch öffnet und vielleicht auch sogar ein Verständnis dafür hat, dass da verantwortungsvoll auch gehandelt wird, der ist dann ja auch gerne bereit, die Dinge also von sich preiszugeben. Man weiß ja auch dann, wofür, ne? So, und wenn da vielleicht jemand schon nicht ganz so offen und bereit ist, macht da nicht den allerbesten Eindruck in so einer Situation, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Ja, sehr schön. Also ich glaube, Überraschungspaket trifft es, glaube ich, ganz gut, ne? Weil man kennt den Hund ja gar nicht in seiner Umgebung, die es dann wird. Ne? Man kennt ihn ja in einem ganz anderen Umfeld und Verhalten ist ja auch zum ganz großen Teil situationsabhängig und nicht jetzt nur abhängig von Person XY, also von der Persönlichkeit, sondern ja auch von den Lebensumständen. Also da spielen ja so viele Faktoren mit rein. Und das lässt sich ja im Vorfeld nur bedingt einschätzen. Also ich glaube, dass das immer ein Stück weit ein großes Überraschungspaket ist, sollte auf der Hand liegen und irgendwie jedem klar sein im besten Fall. Ja, und der Faktor Zeit ist natürlich auch immer so eine wichtige Sache. Also da habe ich auch schon so ein paar Stories erlebt, wo Leute dann so ganz falsche Vorstellungen haben, wie schnell sich Hunde eben auch eingewöhnen und wie ja, schnell der Hund dann auch so in den eigenen Alltag passen muss. Und ich glaube, umso enger die Vorgaben da sind und umso mehr der Hund da irgendwie leisten muss und umso ja, starrer vielleicht auch so die vorgefertigte Form, umso schwieriger wird es dann natürlich auch für den Hund. Das muss man ja auch ganz klar sagen, ne? Und ja, und dann ist es auch, finde ich, immer noch ein wichtiger Aspekt, und den hast du eigentlich auch schön erzählt, dass Zeit ist ja so ein Punkt, also ein so ein Faktor, aber es braucht ja wirklich von einem selbst ja noch viel, viel mehr. Also ein Hund bedeutet ja auch Verzicht, und dass man da wirklich so die einzelnen Punkte durchspricht. Derjenige, der sich jetzt einen Hund wünscht, der ist ja dann auch sehr stark emotional bei der Sache dabei. Der hat sich das ja alles schon wahnsinnig schön alles ausgemalt, wie das dann so ist und sein soll. Und ihr habt da ja dann auch die Verantwortung und auch die Aufgabe, finde ich, in so einem Moment, da schon so eine gewisse rationale Angleichung auch so ein bisschen zu machen und eben ja einfach auch eine wichtige beratende Tätigkeit da auch zu übernehmen. Ne? Das, finde ich, gehört dann einfach zur Verantwortung, zu so einer Vermittlung einfach dazu. Und finde ich auch total wichtig, dass man die Leute da nicht in ihrer Romantisierung bestärkt, so nach dem Motto, Hauptsache, die nehmen den Hund, sondern wirklich da auch aufklärt, ne? Und klar macht, was das bedeutet und dann eben auch entsprechende Fragen stellt. Was ist, wenn du in den Urlaub fährst? Wie hast du daran gedacht? Hast du dies bedacht? Was ist, wenn du krank wirst? Was ist, wenn es in 2 Wochen eben noch nicht klappt? Und so weiter und so fort. Also genau, viele nehmen die Hunde ja auch mit ins Büro. Ist das für euch möglich? Also sind Bürohunde Hunde, die ihr vermittelt?
Auf jeden Fall. Aber auch da sollte natürlich klar sein, dass ich den Hund nicht am nächsten Tag mit ins Büro nehmen kann. Also oft versuchen wir dann irgendwie ja, zu beraten, dass man den Hund dann natürlich die ersten Wochen möglichst erstmal nicht mit ins Büro nimmt, bis er angekommen ist, und dann vielleicht auch erstmal nur stundenweise, damit man austesten kann, wie es funktioniert, ob es funktioniert, was mache ich, wenn es gar nicht funktioniert. Das ist natürlich auch immer sowas, was wir fragen, okay, was wäre ein Abgabegrund, der möglicherweise auftreten könnte. Und genau, das Gleiche gilt auch fürs Homeoffice. Nur weil ich im Homeoffice arbeite, heißt es nicht, dass ich 24 Stunden am Tag für den Hund da bin, weil ich auch arbeiten muss, in Terminen bin, wo ich vielleicht nicht einfach aussteigen kann und sagen kann, ich muss mich jetzt mal kurz um den Hund kümmern, sondern auch da muss man eine gewisse Flexibilität mitbringen. Bestenfalls kann man seine Zeit auf der Arbeit selber einteilen. Ein Welpe muss alle paar Stunden raus. Da kann ich nicht sagen, warte jetzt noch mal eine halbe Stunde, ich muss das Meeting noch zu Ende machen. Und das ist auch oft was wir beobachten, dass Leute sagen, aber ich arbeite doch im Homeoffice, das ist doch total super. Ja, aber weiß ich nicht, ein Junghund fängt auch an, irgendwas anzuknabbern und dann muss ich mal kurz parat stehen.
Ja.
Und das funktioniert halt auch im Homeoffice nicht immer.
Ja, genau. Also die körperliche Präsenz reicht halt nicht aus, ne? Sondern man muss halt wirklich auch präsent sein. Also das heißt auch mit seiner Aufmerksamkeit gegebenenfalls bei einem Hund sein. Und vor allen Dingen auch, wenn man möchte, dass sich ja Dinge verändern. Also wenn man ja dann will, dass der Hund zum Beispiel stubenrein wird oder das halt erlernt, gerade bei einem Welpen, dann muss man ja einen bestimmten Rhythmus auch einhalten oder dann in den richtigen Momenten eben dann präsent sein, zu reagieren, anzuleiten, damit dann da auch möglichst schnell ja auch ein Lernprozess stattfinden kann. Und ich glaube auch, das ist wirklich ein Punkt, den viele unterschätzen, weil sie sich dann schnell selbst im Weg stehen, um halt Veränderungen zu bewirken an der einen oder anderen Stelle. Weil ja, der Hund muss dann gegebenenfalls priorisiert werden und das kann mit der Arbeit sehr, sehr stark kollidieren.
Ja.
Ja, wie hast du das denn bisher so gemacht? Also wenn du Pflegestelle warst und dann warst du, also ich denke mal, du bist mit deiner Masterarbeit ja mittlerweile fertig.
Gott sei Dank.
ja, wie hat das so für dich funktioniert?
Ich versuche das Thema Pflegehund immer sehr gut zu timen. Sprich, ich habe die nächsten Wochen keine großartigen Termine. Wenn, dann weiß ich zum Beispiel, meine Eltern oder eine Freundin können einspringen, wenn irgendwas ist. Ich nehme grundsätzlich lieber erwachsene Hunde als Pflegehunde auf, weil das einfach sich besser in unseren Alltag integrieren lässt. A, die Stubenreinheit, da muss man sagen, erwachsene Hunde, auch wenn man nicht weiß, ob die schon mal in einem Haus gewohnt haben und wissen, was Stubenreinheit bedeutet, sind die meistens von Tag 1 an stubenrein. Das schnallen die dann ziemlich schnell. Aber ja, ansonsten muss ich natürlich oder muss alles auf den Pflegehund abgestimmt werden. Meine Arbeitszeiten, meine Bürotage, zum Beispiel, als wir noch im alten Büro waren, hatte ich die Möglichkeit, den Hund mit ins Büro zu nehmen. Man weiß natürlich nie, klappt das? Kann der Hund auch im Büro sein? Nur weil ich ihn mitnehmen kann, heißt es ja nicht, dass es auch funktioniert. Das war aber zum Beispiel eine Möglichkeit. Und ansonsten müssen wir uns eben zu Hause ganz eng abstimmen, wer ist wann zu Hause. Und genau, dass eben immer jemand für den Hund da ist. Ich habe auch das große Glück, dass meine Eltern mich sehr stark beim Thema Hundesitting unterstützen. Aber auch da, nicht jeder Hund kann zu Fremden, sage ich mal. Mhm. Also meine letzte Pflegehündin kam sehr ängstlich zu mir und ich war die einzige Person, die sie anleihen konnte, die mit ihr spazieren gehen konnte, die überhaupt mit ihr in einem Raum existieren konnte, ohne dass sie mich erstmal angegriffen hat. Und ja, dann musste das auch, wir haben es dann auch irgendwie hinbekommen, wenn ich wirklich mal weg musste. Aber das musste auch ganz doll angeleitet werden, damit das funktioniert, dass jemand anderes sie für eine kurze Zeit beaufsichtigen kann. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, ein Pflegehund ist eben wie ein eigener Hund. Da muss man sich genauso drauf, also auf alles einstellen, wie wenn man einen neuen Hund zu sich holt. Und genau, da sollte man zeitlich sehr flexibel sein. Natürlich gibt es auch immer Hunde, die easy überall hin können und die man auch mal zu anderen Leuten geben kann, damit die aufpassen oder zu einem nach Hause kommen und aufpassen. Aber das weiß man eben nicht. Und genau, da muss man sich eben sowohl zeitlich als auch mit den Nerven drauf einstellen können.
Genau. Richtig, ganz genau. Das ist auch immer der Punkt, ne? Also das ist echt auch eine mentale Geschichte, das zieht Kraft, das darf man echt total nicht unterschätzen. Gerade wenn man dann so ein Kaliber da hat, der dann vielleicht so viel von einem braucht oder ein Hund, der wirklich super ängstlich ist oder ein Hund, der ja vielleicht wirklich so skeptisch ist oder vielleicht sogar ja auch aggressiv in irgendwelcher Weise reagiert, das braucht ja dann auch sehr viel Management drumherum von einem selbst. Man ist ja komplett aus seinen eigenen Strukturen eventuell rausgerissen. Und das ist echt eine Aufgabe und das ist echt eine Hausnummer und das sollte man echt nicht unterschätzen. Genau, dass es gar nicht nur auf den Faktor Zeit ankommt und auch nicht auf den Faktor Geld oder Ausrüstung oder sonst irgendwas. Letztlich ist es auch einfach, und das finde ich sogar an erster Stelle, die eigene mentale Kraft und auch das Fingerspitzengefühl, das Feingefühl für die Hunde. Da ja, schwingt echt viel mit. Und ja, es ist schon eine sehr, sehr komplexe und umfassende Aufgabe, die natürlich für den einzelnen Hund auch sehr, sehr wertvoll ist.
Genau, und man darf natürlich auch nicht vergessen, man weiß nie, wie lange der Hund bleibt. Ja, man kann ein bisschen abschätzen, natürlich, wenn ich jetzt einen zuckersüßen Welpen aufnehme, dass der innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen vermittelt wird, ist schon der Regelfall, aber man kann es eben nicht vorhersehen. Und genau, deswegen muss man eben vor allem Zeit mitbringen, aber sich auch auf alle Gegebenheiten einstellen können. Zum Beispiel haben sich mein letzter Pflegehund und meine jetzige Hündin auch nicht so gut verstanden. Und ja, das war super anstrengend. Möchte jetzt auch nicht zu negativ reden. Pflegestellen sein ist natürlich super toll, aber es bringt eben auch nichts, wenn man dann so mental überfordert ist, dass der Hund eigentlich wieder ausziehen muss sofort oder vielleicht noch die Pflegestelle wechseln muss, weil man eben mit der Situation nicht klarkommt oder weil man sich nicht genug Zeit und Ressource freischaufeln möchte, um das eben machbar zu machen.
Ja, ganz genau. Genau, man darf da einfach nicht zu hohe Erwartungen an den Hund halt haben, ne? Sondern man muss erstmal auf alles gefasst sein und offen sein, also wirklich offen sein für das, was kommt, ne? Und was dann immer schon dahinter steht, ist ja wirklich auch eine tolle Entwicklung, wo man die Hunde dann auch bei begleitet. In Hinsicht, dass er Vertrauen fasst, dass er mehr zur Ruhe kommt, entspannter wird, einfach dieser riesengroße Schritt in dieses neue Leben, ihn dabei eben zu begleiten, das einfach mitzuerleben, ist dann auch schon eine Wertschätzung, die das ganze andere dann irgendwie wieder ausgleicht, ne? Und dann muss man immer auch ja auf dem Schirm haben, es ist ja auch immer was Individuelles. Jeder arbeitet ja auch irgendwie anders. Manche sind im Großraumbüro, manche haben ein einzelnes Büro, manche arbeiten von zu Hause, manche arbeiten nur von zu Hause, manche arbeiten nur ein paar Tage von zu Hause, manche sind im Außendienst und arbeiten gar nicht im Büro, sondern sind nur unterwegs. Also das ist ja vielfältig, ne? Da muss der Hund dann im Endeffekt ja eventuell auch reinpassen. Ne? Also bringt ja nichts, wenn ich den Hund vielleicht mit auf die Arbeit nehmen kann, aber was weiß ich, vielleicht LKW-Fahrer bin und die ganze Zeit nur unterwegs bin. Also ja, ist ja dann vielleicht auch nicht so passend. Ne? Und dann habe ich vielleicht einen Hund, der gar nicht gerne Auto fährt oder so. Also da muss man wirklich schon gucken, dass die richtigen Puzzlestücke sozusagen zueinander finden. Wie können denn Menschen den Verein unterstützen?
Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, den Verein zu unterstützen. Man sollte sich, wenn man vorhat, einen Tierschutzverein zu unterstützen, auch erstmal fragen, okay, was möchte ich denn investieren oder was kann ich denn investieren, um so eine Unterstützung im Ehrenamt zu leisten? Und genau, das fängt natürlich zum Beispiel mit Spenden an. Ich kann Vereine finanziell unterstützen. Ich kann Futter spenden oder auch medizinisches Material. Das natürlich alles wird, und wenn ich irgendwelche alten Decken habe, das kann alles irgendwie gebraucht werden. Mhm. Vor allem in ausländischen Tierheimen. Ich kann zum Beispiel auch Patenschaften für einzelne Hunde übernehmen. Bedeutet dann auch, dass ich vielleicht monatlich einen gewissen Betrag habe, den ich spende, und von diesem Betrag wird dann eben Hund XY mit Futter und Medizin und tierärztlicher Versorgung versorgt. Ich kann natürlich aktiv im Verein mithelfen, sprich bei zum Beispiel Transporten mithelfen. Ich kann Vermittlungsgespräche führen oder mich auch anderweitig im Verein engagieren, zum Beispiel mithelfen, Fotos zu bearbeiten oder Inseratstexte zu schreiben oder mit die Homepage zu pflegen. Da gibt's natürlich ganz viele Aufgaben, die da so übernommen werden müssen. Nicht nur die reine Arbeit mit dem Tier, sondern eben auch ganz viele Hintergrundprozesse, die laufen müssen, damit diese Hunde auch überhaupt sichtbar werden. Dann kann ich natürlich Pflegestelle werden. Da haben wir jetzt auch ein bisschen drüber gesprochen, was das bedeutet. Und ich kann aber auch vor Ort helfen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vorhabe, nach Kreta zu fliegen, zum Beispiel Urlaub zu machen, könnte ich ja für einen Tag ins Shelter fahren, mir das dort einfach mal anschauen, natürlich ganz viele Hunde kuscheln, vielleicht das eine oder andere Foto machen. Das hilft natürlich dann auch immer, wenn wir aktuelle Fotos bekommen von den Tieren. Genau, kann vielleicht auch ein bisschen mit anpacken helfen. Das geht auch. Und wenn ich zum Beispiel mehr Zeit investieren möchte, dann gibt es auch Volontärprogramme. Sprich, ich habe mehrere Wochen Zeit, vor Ort zu helfen. Dann wird man von uns entsprechend eingearbeitet und kann dann vor Ort helfen, Gehege sauber zu machen, zu füttern, Medizin zu verabreichen und einfach so Tierarztfahrten, Flughafenfahrten, wie auch immer, dass man da einfach vor Ort dann auch unterstützen kann.
Mhm, ja. Ja, ist jede Menge zu tun, ne? An allen Ecken und Enden. Ne? Ich glaube, das ist auch vielen gar nicht so klar, was das auch für einen Verwaltungsaufwand bedeutet. Solche Vereine müssen, glaube ich, auch dem Veterinäramt so ein bisschen Rechenschaft ablegen. Ne? Also ich glaube, man muss entsprechende Formulare und so weiter ja entsprechend nachhalten, auch was die Pflegestellen und so weiter angeht. Ne? Das muss ja immer alles sehr nachvollziehbar auch sein. Also das gibt auch einen gewissen bürokratischen Aufwand. Und dann genau, also alleine so eine Homepage zu pflegen, Fotos zu machen, die dann zu bearbeiten, Vermittlungstexte schreiben, da hängt echt ein riesen Rattenschwanz dran. Das darf man echt nicht unterschätzen. Und vor Ort ist es aber ein privates Tierheim?
Genau, vor Ort ist es ein privates Tierheim, beziehungsweise wir leisten auch Vermittlungshilfe für ein öffentliches Tierheim. Und genau, da sind die Prozesse dann immer ein bisschen anders. Aber unsere Hauptpartner, sage ich jetzt mal, das ist ein privat geführtes Tierheim. Genau.
Und werden die Hunde dann in dieses Tierheim abgegeben oder werden die auf der Straße aufgesammelt? Also wie kommen die in dieses Tierheim?
Die meisten, würde ich behaupten, werden aufgesammelt. Manche werden von der Polizei gebracht, wenn die irgendwo gefunden werden. Manche müssen natürlich auch eingefangen werden, weil sie sich eben nicht einfach mit der Hand einfangen lassen, sondern da wird dann mit Lebendfallen zum Beispiel gearbeitet. Genau, viele Hunde werden auch abgegeben. Oder sogar aus schlimmen Bedingungen, Kettenhaltung zum Beispiel, befreit und kommen dann auch ins Tierheim.
Okay, aber man hat da ja dann nicht so, wie man es hier hätte, die Behörden unbedingt auf der Seite. Ne? Also das stelle ich mir nicht so einfach vor. Also wenn du dann da einen Hund an der Kette siehst, das wird da ja sicherlich, also hast du ja eingangs auch schon erwähnt, dass es ein relativ normales Bild da eventuell ist. Es ist nichts Ungewöhnliches und da kann man ja dann nicht die Polizei rufen. Also man hat ja niemanden im Rücken, der einen dabei unterstützt, jetzt rechtskräftig, sage ich mal, den Hund dann da wegzuholen.
Ja, es kommt immer ein bisschen auf die Situation drauf an und wie der Hund zum Beispiel gehalten wird. Eigentlich, das ist immer alles so ein bisschen eigentlich, ist eine Kettenhaltung nicht mehr erlaubt. Aber die Konsequenzen sind immer so ein bisschen fragwürdig. Also natürlich, wenn man einen Hund an der Kette sieht, kann man oder sollte man natürlich immer die Polizei rufen und versuchen, irgendwas zu unternehmen. Aber manchmal wird dann eben nicht so reagiert, wie man sich das wünschen würde. Auch Zwingerhaltung kommt dann drauf an, wie groß ist der Zwinger, gibt es Wasser, gibt es Futter und dann ist das, oder gibt es eine kleine Hütte, dann ist das für die dort leider immer schon in Ordnung, wie der Hund gehalten wird. Genau, aber man muss sagen, dass die Behörden einem da schon, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, eher Steine in den Weg legen, als da zu unterstützen. Obwohl die ja eigentlich auch möchten, dass zum Beispiel die Population der Straßenhunde eingedämmt wird. Das könnte man ja ganz einfach mit finanzierten Kastrationsprogrammen machen oder eben, dass es eine Kastrationspflicht gibt. Also viele Griechen lassen ihre Hunde auch einfach rumlaufen. Also so, wenn man jetzt hier auf der Straße einen freilaufenden Hund findet, dann ruft man natürlich sofort die Polizei oder irgendein Verein, der sich darum kümmern kann. Und da ist das eben normal und die Hunde werden dann eben nicht kastriert und dann vermehren sich diese Hunde eben. Und genau, das ist so ein bisschen auf dem Papier, versucht man das schon zu regeln, aber es wird eben nicht so umgesetzt.
Okay, ja, das ist ja auch so ein Punkt. Ich meine, gut, das waren wahrscheinlich jetzt schon viele Leute auch so mal auf Kreta im Urlaub oder so. In den Urlaubsorten, finde ich, ist es aber häufig nochmal so ein bisschen was anderes, als wenn man wirklich mal in so ländliche Regionen reinfährt. Genau, und dann ist auch grundsätzlich ja der Umgang ja wirklich anders. Also da gehen die Leute ja nicht mit ihrem Hund spazieren, der ist irgendwie an der Leine, sondern die machen da ja auch wirklich viel ihr eigenes Ding. Und das ist dann natürlich, wenn sie dann nicht kastriert sind, ja, schnell problematisch, weil dann natürlich ganz viele ungewollte Hunde entstehen, die dann wieder, ja, im schlimmsten Fall irgendwie entsorgt werden, weil die Leute sie überhaupt gar nicht durchfüttern können, ne? Ja, und gar keinen Nutzen irgendwie dafür haben. Ja, aber sehr gut, dass ihr euch dann da so einsetzt. Wenn jetzt jemand einen Hund adoptieren möchte, welche Möglichkeiten hat er oder wie kann er einmal auf euch aufmerksam werden? Wo kann er schauen, welche Hunde vielleicht zur Adoption stehen oder was hat man für Möglichkeiten, vielleicht auch die Hunde kennenzulernen?
Ja, wir sind natürlich online präsent, also sowohl auf Social Media als auch über ein eigenes Vermittlungsportal, wo man natürlich reinschauen kann, um zu schauen, welche Hunde in der Vermittlung sind. Ansonsten kann man uns natürlich auch gerne einfach kontaktieren und wir sprechen auch gerne immer erstmal mit den Leuten, wenn es auch noch gar nicht um einen konkreten Hund geht, sondern wenn ich den Wunsch habe und weiß, okay, meine Lebensumstände lassen das gerade zu, dann kann man sich auch melden und dann versuchen wir auch gemeinsam einen passenden Hund zu finden. Genau, aber ebenso kann man sich natürlich auch für einen Hund bewerben, der schon in der Vermittlung ist und uns dann über verschiedene Kanäle kontaktieren. Genau, dann gibt es zum einen die Direktadoption, wo der Hund eben direkt zu einem reist. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Hunde auf Pflegestellen in Deutschland kennenzulernen, um dann zu schauen, ob es passen könnte und dann eine Adoption stattfindet. Man kann aber zum Beispiel auch einen Urlaub mit einem Besuch im Tierheim verknüpfen oder andersrum und die Tiere auch vor Ort kennenlernen. Also wir sprechen oft mit potenziellen Adoptanten und ja, versuchen dann natürlich im Vorhinein alles Mögliche zu klären oder abzuklären, dass dann auch alles passt. Und dann, ja, buchen die sich ihre Flüge und besuchen eben das Shelter und lernen dann vor Ort die Hunde kennen und sagen dann, wir haben uns in Hund XY verliebt und dann findet eben die Adoption vor Ort statt und dann gibt's mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf auch die Möglichkeit, den Hund dann natürlich direkt mit nach Deutschland zu nehmen und dann zu sich nach Hause zu holen.
Ja, das finde ich irgendwie eine ganz coole Möglichkeit, weil ich finde, also erstens mal, und das finde ich auch immer ganz wichtig, als kleinen Tipp, lernt die Hunde persönlich kennen, entscheidet nicht nur vom Foto aus. Und diese Möglichkeit zu haben, einfach dahin zu reisen, sich das so vorher anzuschauen, also weil das deckt, finde ich, nochmal erstmal so ein bisschen auch den Eindruck ab, okay, was kennt der Hund? Und das wird so realistischer, glaube ich, für die Menschen, diesen Umschwung auch zu verstehen, was den Umbruch in dem Hundeleben zu verstehen. Plus, dass es einfach total schön ist, dass die Leute einfach da dann vielleicht schon Zeit mit dem Hund verbringen können. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, für den Hund ist es natürlich ja auch und für euch sicherlich auch ja auch das Allerbeste, der Hund reist direkt auf eine Endstelle und hat nicht nochmal diesen Zwischenstep von wegen, ich komme jetzt hier einmal kurz an, fasse Vertrauen und dann ist es auch direkt wieder weg und ich muss nochmal wieder neu Fuß fassen, auch wenn das vielleicht dann ein bisschen leichter und schneller geht als das erste Mal. Aber wenn man diesen Bruch vermeiden kann, ist das ja wirklich für den Hund viel, viel besser und einfacher, ne?
Ja, natürlich.
Deswegen finde ich diese Möglichkeit wirklich ganz cool. Und wenn man sich für einen Hund interessiert und entscheidet, warum sollte das dann nicht mit einem zweiwöchigen Urlaub auf Kreta irgendwie starten? Und das sollte es dann einem ja dann auch irgendwie wert sein, ne? Also deswegen, ich finde diese Option echt richtig super. Ja, vielleicht noch so abschließend. Was würdest du dir denn für die Hunde auf Kreta wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass die Gesetzeslage im Ausland, und das ist jetzt nicht nur Griechenland, sondern natürlich verstärkt auch die südlichen Länder, dass das einfach verschärft wird und dass die Hunde dort mehr Platz bekommen um das eigentliche Problem, sprich die Vermehrung der Straßenhunde oder die schlechte Haltung, in der sehr, sehr viele Hunde aufwachsen müssen, dass sowas einfach gar nicht erst entsteht. Mhm. Und dass vielleicht die nächsten Generationen ein anderes Bild vom Haushund haben. Dass sie einfach anders mit Hunden umgehen, verstehen, was Bedürfnisse des Hundes sind und wie einfach eine artgerechtes Leben für die Hunde aussieht, weil das würde so viel Leid ersparen vor Ort. Sei es die Straßenhunde oder die dann auch sehr traumatisierten Hunde, die teilweise zu uns kommen, weil sie eben an der Kette oder in irgendeinem Verschlag groß geworden sind und einfach nichts an Sozialisierung erfahren durften. Und solche Hunde dann wieder zu reparieren, ist sehr, sehr schwierig bis unmöglich.
Ja.
Und ich glaube, solange sich an der Einstellung, am Gesetz nichts ändert, wird es da leider auch keine Veränderungen vor Ort geben. Und dann wird es immer weiter dieses Konstrukt, wir nehmen Hunde auf, wir vermitteln in andere Länder, geben. Und ja, das ist natürlich was nicht für immer so laufen kann.
Ja, ja, und das, genau, also mit Vermittlung selbst kriegt man ja auch die Lösung nicht hin. Also es braucht ja dieses Umdenken und diese Veränderung in den Ländern selbst oder da, wo die Probleme eben herrschen, müssen sie gelöst werden. Ne? Mhm. Ja, dann wünschen wir alle jetzt mit dir mit.
Danke.
Und hoffen, dass wir das noch erleben werden, dass sich da wirklich mal etwas verändert, wirklich was Grundlegendes. Genau, von daher nehmen wir das jetzt noch einfach mal als Schlusssatz. Ich bedanke mich sehr für das schöne, sehr informative Gespräch. Ich hoffe, vielleicht wurde der ein oder andere inspiriert, einen Hund aus Kreta in sein Leben zu holen. Das wäre natürlich sehr schön. Und ja, herzlichen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir auch ganz herzlich.
Tschüss. Und damit sind wir auch am Ende dieser informationsreichen Folge angelangt. Abschließend möchte ich ergänzen, dass wir selbstverständlich niemanden abschrecken möchten, Pflegeställe zu sein oder sich im Tierschutz zu engagieren. Es ist nicht unsere Absicht, ein negatives Bild zu erstellen, aber wir halten es für enorm wichtig, ein möglichst realistisches Bild zu vermitteln, denn nur dann ist es dir möglich, auch realistisch deine Ressourcen dem entgegenzusetzen und für dich zu bewerten, ob du dich der Aufgabe Pflegehund oder einem Hund aus dem Auslandstierschutz gewachsen fühlst. Sich für Tiere einzusetzen ist eine absolut ehrenvolle Aufgabe und im Sinne des Miteinander. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten zu helfen und zu unterstützen und da ist ganz bestimmt auch für dich eine passende Möglichkeit dabei. Denn in erster Linie zählt nicht mit was oder wie du hilfst, sondern dass du hilfst. Dazu möchte ich dir auch noch einmal den Tipp geben, nicht nur ins Ausland zu schauen, denn auch hier bei uns in Deutschland besteht Bedarf und dieser wächst stetig. Und der Bedarf ist nicht dort am größten, wo der dramatischste oder schrecklichste Insta-Post gezeigt wird. Deshalb guck genau hin, lass dich nicht blenden, emotional unter Druck setzen oder dich zum schnellen Spenden überreden, damit deine Hilfe auch wirklich eine Hilfe ist. Und wenn dein Interesse geweckt wurde, mehr über den TSV Kreta, den Verein, für den auch Christine aktiv ist, zu erfahren, dann habe ich dir die Website zum Verein in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön an Christine für ihr Engagement für die Hunde und ihre Offenheit und ihren Mut, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Und natürlich auch ein Dankeschön an dich für deine Aufmerksamkeit und deine Zeit, diese Episode anzuhören. Wenn du nicht bis zur nächsten Folge warten möchtest, dann schau gerne auf meiner Homepage oder meinem Instagram-Kanal vorbei. Auch den Link findest du ebenfalls in den Shownotes. Und abschließend habe ich noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann unterstütz mich darin, gehört zu werden, indem du den Podcast abonnierst, kommentierst, Freunden und Familie davon erzählst oder ihn auf Social Media teilst. Ich bedanke mich ganz herzlich im Voraus für deine Unterstützung und sag bis zum nächsten Mal. Deine Ina.